Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. «30 Jahre dabei, 8 Jahre an der Spitze. Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth geht auf Ende Jahr. Gewinn eingebrochen, aber viel neues Geld bekommen. Das ist die Jahresbilanz der Zürcher Kantonalbank. In den Umweltschutz investieren, die Banken regulieren. Die Grünen fordern den ökologischen Umbau der Schweizer Wirtschaft. Und um 13 Uhr das Tagesgespräch zur UBS und der Rolle des Staates mit Wirtschaftspolitiker Pirmin Bischoff. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Mizenz. Zuerst die wichtigsten Nachrichten dieses Mittags, Ursula Furgler.
Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth tritt auf Ende Jahr in den Ruhestand. Der 63-jährige Roth trete auf eigenen Wunsch zurück, gibt die Nationalbank bekannt. Er wolle sicherstellen, dass die Nachfolge ohne jeden Zeitdruck geregelt werden könne. Roth ist seit 30 Jahren bei der Nationalbank tätig. Dem Direktorium gehört er seit 12 Jahren an, seit 8 Jahren ist er Präsident. Wie die Nationalbank mitteilt, sah sich Roth während dieser Zeit mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Mit der Einführung des Euros beispielsweise hätten sich die Rahmenbedingungen grundlegend verändert. Die Gewerkschaft Unia will die Sanierungsmaßnahmen bei Pensionskassen unterbinden, die auf Kosten der Versicherten gehen. Diese seien zurzeit nicht nötig, so die Unia. Einige Kassen planen laut Unia, die Guthaben der Versicherten nicht mehr zu verzinsen, dies wegen der schlechten Börsenlage. Das soll der Bund bis mindestens ins Jahr 2011 verbieten. Denn die Erfahrung zeige, dass die Unterdeckung der Kassen auch ohne Maßnahmen aufgeholt werde, wenn die Wirtschaft besser laufe. Sollten sich die Aktienmärkte bis 2012 nicht erholt haben, solle der Bund den Kassen unter die Arme greifen, wie er das ja auch bei der UBS getan habe. Die Konjunkturforscher der ETH Zürich haben ihre Prognose für das laufende Jahr nochmals nach unten korrigiert. Das Barometer fiel im Februar auf einen historischen Tiefststand. Der Indexwert ging auf minus 1,5 Punkte zurück. Gerechnet hatten die Ökonomen mit einem Minus von 1 Punkt. Die Wirtschaftsleistung der Schweiz werde deshalb im Frühling nochmals deutlich zurückgehen, verglichen mit dem Vorjahr. Angesichts der Wirtschaftskrise fordert die Grüne Partei der Schweiz ein radikales Umdenken. Die Wirtschaft müsse nach ökologischen Gesichtspunkten umgebaut werden, sagte Parteipräsident Ueli Leuenberger vor den Medien in Bern. Nötig sei ein Konjunkturprogramm, das unter anderem auf erneuerbare Energien, Klimaschutz und Hilfe für die sozial Schwächeren abziele. Staatliche Unterstützung für die Banken dürfe es nur noch geben, wenn die Finanzwirtschaft gründlich reformiert werde. Der Konzerngewinn der Zürcher Kantonalbank ist im letzten Jahr um rund 40% eingebrochen, auf noch 500 Millionen Franken. Die Kunden haben der Bank aber viel neues Geld anvertraut. Über 16 Milliarden Franken flossen der größten Kantonalbank der Schweiz neu zu. Das ist ein Rekordwert. Zum Vergleich, im Jahr 2007 waren es nur 2 Milliarden Franken. Der Außenbeauftragte der EU, Javier Solana, ist in den Gazastreifen gereist, erstmals seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Hamas vor fast 2 Jahren. Solana will dort über die Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel sprechen, aber auch über eine Versöhnung der zerstrittenen palästinensischen Gruppen und die Spenden für den Wiederaufbau des Gazastreifens. Treffen mit Vertretern der Hamas, die international boykottiert wird, sind nicht vorgesehen. Solanas Besuch soll zeigen, dass die internationale Gemeinschaft stärker als bisher bereit ist, sich im Gazastreifen zu engagieren. In Bangladesch wurde eine Meuterei von Grenzsoldaten offenbar beendet. Soldaten der Regierung fuhren mit Panzern auf und nahmen gegen 200 aufständische Soldaten fest, wie die Behörden mitteilen. Unklar ist, wie viele Menschen bei dem Aufstand ums Leben kamen. Die Polizei sprach von gegen 50 Toten, Spitalangestellte von bis zu 70 Opfern. Der Konflikt drehte sich um die Arbeitsbedingungen der Grenzsoldaten in Bangladesch. Er entzündete sich, nachdem Lohnforderungen von der Regierung immer wieder zurückgewiesen worden waren.
12.35 Uhr, so geht es hier im Rendezvous weiter. Herr der Zinsen, Rückblick auf das Wirken von Nationalbankpräsident Roth. Reise nach Washington, der Besuch der Schweizer Parlamentarier, was er brachte und was nicht. Aufschwung durch Umweltschutz, die Grünen und ihr Konjunkturprogramm in ihrer Parteifarbe. Haiders langer Schatten, der verstorbene Landesvater ist im Wahlkampf in Kärnten allgegenwärtig. Krise konkret, der Schauplatz unserer Serie heute, ein Quartierladen in Peking. Februar in Worten, der kurze Monat und seine vielen Ereignisse. Und verkleinern, aber nicht aufspalten, solle man die UBS, sagt CVP-Wirtschaftspolitiker Birmin Bischoff im Tagesgespräch um 13 Uhr. All das gleich nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.653 Punkten, minus 2,5%. Der Euro wird zu einem Franken 48,64 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 17,26. Das Wetter bis heute Freitagabend. Im Westen und im Wallis ist es ziemlich sonnig. Im Osten gibt es am Nachmittag von Westen her ebenfalls Aufhellungen. Die Temperatur liegt im Westen bei 10 Grad, im Osten bei 7 Grad. Im Süden wird es mit Nordföhn sonnig bei 16 Grad. Am Samstag ist es in der ganzen Schweiz sonnig, abgesehen von einigen Nebelfeldern am Morgen. Am Sonntag wird es föhnig, von Südwesten her bewölkt. Im Westen und Süden ist gegen Abend Regen möglich. Die Temperatur liegt am Wochenende bei 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Region Basel, auf der A2 Richtung Basel zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und der Verzweigung Hagnau, stockender Verkehr.
An der Spitze der Schweizerischen Nationalbank kommt es also Ende Jahr zu einem Wechsel. Jean-Pierre Roth, der Präsident der Nationalbank, geht in den Ruhestand vorzeitig. Barbara Wittmer.
Jean-Pierre Roth ist als Präsident der Schweizerischen Nationalbank der oberste Hüter des Schweizer Frankens. Hauptaufgabe der Nationalbank ist es, für stabile Preise zu sorgen und dafür, dass sich die Schweizer Wirtschaft in einem maßgeschneiderten Geldkleid bewegen kann. Und diese Aufgabe sei ihm bisher außerordentlich gut gelungen, lobt ihn Ernst Baltensberger, emeritierter Professor und Notenbankspezialist der Universität Bern.
Es ist für mich ganz klar, dass Jean-Pierre Roth mit einer großen persönlichen Überlegenheit dieses Gremium hervorragend geführt hat.
Jean-Pierre Roth ist seit 8 Jahren Präsident der Nationalbank. In dieser Zeit hat er diverse schwierige Phasen zu bewältigen. Kurz nach seinem Amtsantritt wurde der Euro eingeführt. Viele fürchteten damals um die Stabilität des Frankens. Die nächste große Herausforderung waren die Terroranschläge von 9/11 und das Platzen der Internetbörsenblase zu Beginn des Jahrtausends. Und seit 1,5 Jahren erschüttert die Finanzkrise die Weltwirtschaft. Und damit wurde Jean-Pierre Roth zu einem eigentlichen Krisenmanager. Unter seiner Führung musste die Nationalbank der UBS einen milliardenschweren Rettungsanker zuwerfen. Und an der letzten Medienkonferenz der Nationalbank zeichnete er im Dezember ein sehr düsteres Konjunkturbild.
Wahrscheinlich die schwierigste Situation seit Jahrzehnten. Und wir sind ein exportorientiertes Land. Wir haben sehr stark profitiert von guten Stimmung der Weltwirtschaft in den letzten Jahren. Wenn plötzlich diese Stimmung ändert, das wird Wirkung auf uns haben, obwohl unsere Wirtschaft fit ist. Aber wenn die Nachfrage einstürzt, haben wir Probleme.
Noch bis Ende Jahr wird Jean-Pierre Roth als Chef der Nationalbank mithelfen, diese Probleme zu lösen. Dann geht er vorzeitig in Pension. Wer Nachfolger wird, entscheidet der Bundesrat auf Antrag des Bankrates. Als Favorit gilt der heutige Vizepräsident des Nationalbankdirektoriums, Philipp Hildebrand.
Wie sieht der Fall UBS aus von jenseits des Atlantiks? Das wollte die Parlamentariergruppe Schweiz-USA unter der Leitung des Schaffhauser FDP-Ständerats Peter Briner bei einem Besuch in den USA erfahren. Ein Treffen mit dem einflussreichen US-Senator Carl Levin, der nächste Woche ein Hearing zur UBS leiten wird, kam freilich nicht zustande. Was bei dem Besuch trotzdem herausschaute, weiß unser Mann in Washington, Peter Vögerli.
Die USA sind der zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz hinter der EU. Schweizer Unternehmen haben direkt und indirekt 500.000 Arbeitsplätze in den USA geschaffen. Und Amerika exportiert mehr Güter in die Schweiz als nach Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark und Österreich zusammengenommen. Der Fall UBS spiele insgesamt kaum eine Rolle für die US-Wirtschaft, sagt der Leiter der Handelskammer Schweiz-USA, Martin Naville.
Es ist weder in der Zeitung sehr prominent, noch in der ganzen Diskussion der Wirtschaftsleute ist es sehr prominent. Die CEOs und die anderen Leute, die die großen Firmen leiten, haben ganz andere Probleme mit der Wirtschaft, mit den Arbeitsplätzen. Da kommt die ganze Geschichte UBS gar nicht vor.
Dies bestätigt auch der Schweizer Botschafter in Washington, Urs Zieswiler, nach einem Treffen der Schweizer Parlamentarier mit einer Gruppe amerikanischer Kongressmitglieder, die sich in einer Gruppe namens Friends of Switzerland formiert haben.
Auf die Frage der Parlamentarier an ihre Kollegen haben die ganz klar gesagt, UBS ist eines von 100 Problemen, das wir haben, aber es ist ein ganz kleines.
Der US-Kongress hat mit der gewaltigen Wirtschaftskrise in der Tat andere Probleme als die UBS. Was nicht heißt, dass die zuständigen US-Behörden ihren Würgegriff gegen die UBS und die Schweiz lockern, wie der Schaffhauser Ständerat Peter Briner konstatiert.
Was die Administration anbetrifft, das Justizministerium oder die Steuerbehörde, wird hier natürlich ein Exempel statuiert an einem Fall, der für uns Schweizer sehr peinlich ist.
Sorgen bereitet der UBS und damit der Schweiz eine Zivilklage, durch die die US-Behörden die Herausgabe von 52.000 UBS-Kundennamen erzwingen wollen. Ständerat Briner zieht allerdings einen überraschend positiven Zwischenbefund in dieser Sache.
Zwischen den Zeilen wird uns zu verstehen gegeben, dass sich die Bank dagegen verteidigen kann und dass man eigentlich davon ausgeht, dass wenn die Bank in der Zwischenzeit sich allen Weisungen fügt, dass man fast damit rechnen kann, dass dieses Verfahren dann einmal eingestellt werden dürfte.
Mit Spannung wird ein Hearing im US-Senat zur UBS unter Leitung des demokratischen Senators Carl Levin vom kommenden Mittwoch erwartet, an dem die Schweizer Regierung nicht teilnehmen wird. Vielleicht auch deshalb kam ein Treffen der Schweizer Parlamentarier mit Carl Levin nicht zustande. Botschafter Urs Zieswiler.
Die Anfrage an Senator Levin fiel ziemlich genau zusammen mit der Absage, dass wir am Hearing als Regierung teilnehmen. Und das war sicher mit ein Grund, dass dann auch diese Anfrage negativ ausgefallen ist. Aber er hatte wirklich auch gute Gründe von seinem Zeitplan her, dass er keine Zeit gefunden hat.
Vielleicht hat auch die Interpretation in der Schweiz, die Absage des Bundesrats sei als Protest zu verstehen, das ihre dazu beigetragen. Ob die USA langfristig das Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz ändern und ein weitergehendes Abkommen wie mit Liechtenstein anstreben, das Amtshilfe schon auf Verdacht auf Steuerhinterziehung gewährt, ist ungewiss. Von Schweizer Seite würde bei solchen Verhandlungen sicher auch das Modell einer Zinsbesteuerung ins Spiel gebracht. Botschafter Urs Zieswiler.
Es ist zumindest aus meiner Sicht ein Versuch wert, dieses Modell, das sich ja im europäischen Kontext als erfolgreich erwiesen hat, auch den Amerikanern zu offerieren. Wie die Reaktion sein wird, kann ich im gegenwärtigen Moment nicht absehen.
Vielleicht könnte die Aufnahme von Guantanamo-Häftlingen durch die Schweiz die USA gnädig stimmen.
Das wird sehr gut aufgenommen, aber ehrlich gesagt, es macht niemand den Link zwischen diesem Bankenthema und Guantanamo,
sagt Ständerat Peter Briner.
Die Suche nach tauglichen Rezepten aus der Wirtschaftskrise bestimmt seit Monaten die Schlagzeilen. Parteien von links bis rechts fordern auch in der Schweiz staatliche Konjunkturprogramme. Jetzt haben die Grünen ihr Konjunkturprogramm vorgestellt. Sie fordern einen ökologischen Umbau der Schweizer Wirtschaft. Freddy Gasser berichtet.
Selbst bürgerliche Parteien fordern Investitionen in ökologische Projekte und grasen damit auf dem Hauptterrain der Grünen Partei. Doch Uli Leuenberger, den Präsidenten der Grünen, beeindruckt dies nur bedingt.
Es geht jetzt nicht nur darum, in dieser Wirtschaftskrise einige Punkte im grünen Bereich zu pushen. Für uns geht es um die nachhaltige Entwicklung insgesamt. Und das braucht es jetzt in dieser Krisensituation.
Heute Morgen präsentierten die Grünen ihr dreiteiliges Rezept aus der Krise. Sie fordern Investitionen in erneuerbare Energien und den öffentlichen Verkehr, fordern eine starke Regulierung der Finanzwirtschaft und fordern drittens mehr Solidarität. Denn, so Ueli Leuenberger,
die Krise macht natürlich sehr viel Angst zuerst und es sehen das nicht alle Leute als Chance, die ihren Job verlieren, die sehen das nicht als Chance.
Trotzdem, die Krise sei auch eine Chance, das betont die Berner Nationalrätin Franziska Teuscher.
Wir Grüne arbeiten daran, dass der nächste Aufschwung ein ökologischer Umschwung sein wird.
Ob die Zeit allerdings schon reif ist für eine grüne Wende, da zeigt sich die Konjunkturforschungsstelle der ETH skeptisch. Es brauche wohl mehr als die heutigen Konjunkturprogramme, sagt Andres Frick.
Damit kann man die Wirtschaft oder die Gesellschaft nicht wirklich umbauen. Aber man kann natürlich dafür sorgen, dass Schritte, die jetzt gemacht werden, in die richtige Richtung gehen und nicht in die falsche.
Aber im Grundsatz lägen die Grünen zumindest nicht falsch.
Wenn das zum Teil Projekte sind, die der Umwelt zugutekommen, dann ist das durchaus das Nützliche mit dem Notwendigen verbunden.
Nützlich, notwendig. Die Grünen selber glauben, dass sie mit ihren Vorschlägen längst nicht mehr allein sind. Für Parteipräsident Ueli Leuenberger ist deshalb auch klar, dass jetzt in dieser Krise auch neue Allianzen im Bundeshaus möglich seien. Nicht zuletzt, da neben der SP seit jüngstem auch die CVP auf Ökologie und Umwelt setze.
Wenn es der CVP wirklich ernst ist, wenn die das ernst meinen, haben wir Grüne mit der CVP und der SP zusammen eine Mehrheit im Parlament und wir können rasant eine Reihe von Dingen vorwärts bringen.
Ob dieser Wunsch Wirklichkeit werden kann, wird sich schon bald weisen können. Nächste Woche beginnt im Bundeshaus die Frühlingssession. Dann wird unter anderem auch das zweite Konjunkturpaket des Bundesrats zur Ankurbelung der Wirtschaft diskutiert.
Österreichs südlichstes Bundesland, Kärnten, war jahrelang Haiderland, Hochburg des Rechtspopulisten Jörg Haider, bis er vor 4 Monaten tödlich verunglückt ist. Jetzt probiert seine Partei, das Bündnis Zukunft Österreich, das BZÖ, mit großem Aufwand diese Bastion zu halten, bei den Wahlen dieses Wochenende. Im Wahlkampf begegnete einem Jörg Haider in Kärnten auf Schritt und Tritt, auf Plakaten, in Wahlvideos oder in den Reden seiner Nachfolger in Regierung und Partei. Aus Kärnten berichtet Joe Schelbert.
Die Rosenthalstraße bei Lambichl, wo Jörg Haider in der Nacht auf den 11. Oktober betrunken und mit stark überhöhter Geschwindigkeit in seinem Auto tödlich verunfallte. Blumen, Kränze und Fahnen schmücken die Stelle. An einer Holzwand hängen Beileidsbriefe. In tiefer Trauer um den Beschützer Kärntens heißt es da. Oder als hätte der Herrgott das Licht ausgemacht. Oder für immer und ewig der Landeshauptmann unserer Herzen. Noch heute kommen Leute vorbei.
Ja, er war nicht schlecht für Kärnten, nicht? Aber jetzt ist aus mit ihm, nicht?
Ein Mensch für alle Kärntner. Er hat zu allen geholfen.
Ja, er war ein guter Landeshauptmann, muss ich sagen. Perfekter Landeshauptmann.
Der Kult um Jörg Haider kennt kaum Grenzen. Die Regierung lässt Brücken und Plätze umbenennen, vergibt Aufträge für Denkmäler und hilft eine Stiftung errichten. Doch die Trauer des Volkes, so der Klagenfurter Sozialpsychologe Klaus Ottomayer und Autor von Jörg Haider, Mythenbildung und Erbe, diese Trauer ist echt.
Haider hat es geschafft, Kärnten zu einer Marke in der Welt zu machen. Das bedeutet für die Bewohner dieses kleinen, früher recht unbekannten Landes, dass sie jetzt jemand sind in der Welt. Man erkennt sie sofort wieder, ja? Und dafür werden die Menschen ihm dankbar sein.
Mit Jörg Haider, so die Einschätzung namhafter Politologen, hätte das BZÖ bei dieser Wahl über 50% erreicht. Ohne ihn wird es schwer, überhaupt stärkste Partei zu bleiben. Und so wirbt Jörg Haider, als würde er noch leben, in Wahlspots auf Flugblättern oder im Internet fürs BZÖ. Und seine Nachfolger versprechen Haider auf Plakaten, wir passen auf dein Erbe auf. Kein Wahlkampfauftritt von Haiders Nachfolger Gerhard Dörfler, in dem er nicht dieses Erbe anspricht.
Wir werden auch in Zukunft die politischen Wege Jörg Haiders weitergehen und Sorge tragen, dass diese Eckfehler der Politik, die Jörg Haider gemacht hat, auch bei mir weitergeführt werden.
Doch die Instrumentalisierung Jörg Haiders durch seine Nachfolger hat nicht nur massive Kritik der politischen Gegner und auch der Medien zur Folge. Sie scheint auch wenig wirksam. Das BZÖ verliert von Woche zu Woche in den Umfragen, denn das Charisma und die Fähigkeit, Haiders Wahlkämpfe zu führen, geht seinen Nachfolgern ab, wie Klaus Ottermeier feststellt.
Ich denke, sie werden langsam, aber sicher Stimmen verlieren, weil natürlich viele Leute Haider wegen seines Charismas und seiner Heldenerscheinung gewählt haben, ja, und gar nicht so sehr wegen des politischen Programms. Das können die Nachfolger so nicht bieten.
Für die Haider-Nachfolger geht es bei dieser Wahl ums Überleben. Wenn sie die Regierungsführung in ihrer Hochburg Kärnten verlieren, sind sie auf der nationalen Ebene Österreichs künftig ohne Einfluss und ihr Niedergang ist auch in den anderen Bundesländern programmiert. Jörg Haider, die Einmannshow, fehlt jetzt schmerzlich. Als hätte der unbekannte Verfasser dies geahnt, als er in seinem Gedicht auf der Holztafel an der Unfallstelle schrieb: Manchmal wird uns der Wert der Dinge erst bewusst, wenn man darauf verzichten muss.
Krise konkret, 6 Schauplätze, 6 Reportagen, die Rendezvous-Serie. Schauplatz heute: Peking, China. Auch aus dem langjährigen Wirtschaftswunderland China treffen in letzter Zeit Krisenbotschaften ein. Die Wirtschaft wächst viel weniger schnell und Millionen von Wanderarbeitern im riesigen Land haben keine Arbeit mehr. Wir gehen heute in ein Stadtviertel von Peking und dort in einen Laden, einen Supermarkt, insofern eine Art Barometer für den Gang der Wirtschaft in der chinesischen Hauptstadt. Die Reportage von unserem Korrespondenten Urs Morf.
Das Arbeiterstadionviertel in Peking, das kennt in China fast jeder. Denn sein Hauptmerkmal, eben das Arbeiterstadion, ist die Arena, in der die Fußballspiele stattfinden, die vom Fernsehen übertragen werden. Direkt gegenüber vom Stadion, an einer großen Straßenkreuzung, liegt ein Kernstück des Viertels, der Laden, in dem die meisten Quartierbewohner einkaufen. Heute ist der Laden ein moderner Supermarkt, nicht viel anders als in der Schweiz. Einkaufswägelchen, Werbedurchsagen, Hintergrundmusik und piepsende Strichcode-Lesegeräte an den Kassen. Das Angebot reicht von Lebensmitteln über Waschpulver und Kosmetik bis zum Bettzeug. Noch vor 20 Jahren aber war der Laden beim Stadion nicht viel mehr als eine staatliche Verteilstelle für Grundnahrungsmittel. Reis, Mehl, Fleisch, Speiseöl, fast alles war damals noch rationiert und wurde im Laden an Schaltern gegen Coupons abgegeben. Die Entwicklung des Ladens sei geradezu eine Art Barometer für die Entwicklung von Chinas Wirtschaft, sagt Ladenchefin Wei Xiuwu bei einem Gespräch in ihrem Büro. 1994 an, so Frau Wei, habe China den Zustand der allgemeinen Mangelwirtschaft langsam überwunden. Da habe die Stadt Peking beschlossen, probehalber einige der Lebensmittelläden in Selbstbedienungssupermärkte umzuwandeln. Und ihr Laden hier, bei dem sie freilich damals noch nicht als Chefin, sondern als Verkäuferin arbeitete, sei der allererste davon gewesen. In den letzten paar Jahren aber, so Frau Wei weiter, habe sich China zumindest hier in der Hauptstadt in eine richtige Konsumgesellschaft gewandelt. Sie kann das mit Zahlen belegen. Die Tagesumsätze ihres Ladens, sagt Frau Wei, hätten sich seit Anfang 2006 fast verdreifacht. Und was der einzelne Kunde pro Einkauf durchschnittlich ausgebe, sei von damals 30 Yuan bis Ende 2008 auf 80 Yuan angestiegen. Wirtschaftswunder der letzten Jahre hin oder her, seit Monaten berichten auch die hiesigen, die chinesischen Medien viel Negatives. Chinas Exporte sind massiv eingebrochen, die Wachstumsrate der Wirtschaft ist gegen Ende 2008 auf das tiefste Niveau seit Jahren gefallen, 20 Millionen Wanderarbeiten finden keine Stellen mehr. Hat denn die Weltwirtschaftskrise auf den Laden beim Arbeiterstadion mit seiner Barometerfunktion keine Auswirkungen? Doch, schon, räumt Managerin Wei ein, aber der Einfluss sei bisher nicht stark. Die Ausgaben der Kunden pro Einkauf sind im Januar und im bisherigen Verlauf des Februar ein wenig zurückgegangen, sagt sie.
Aber nicht.
Und wenn man das damit vergleiche, relativiert Frau Wey sofort, wie stark die Umsätze in den letzten Jahren gestiegen seien, so sei der Rückgang bisher wirklich minim. Die Managerin erklärt das damit, dass ihre Kunden vorwiegend Beamte und Angestellte sind, mit festen Stellen und sicheren Löhnen. Von Panik oder Krisenstimmung kann auch bei der Kundschaft im Laden keine Rede sein. Die 32-jährige Frau Ren, selber Verkäuferin in einem Warenhaus, sagt: Krise, davon merke ich nichts, sagt Frau Ren. Sie habe einen Fixlohn und sehe keinen Grund, Abstriche zu machen. Ähnlich sieht das ein junger Herr Xu. Er sei Versicherungsangestellter, sagt Xu. Er verdiene so gut, dass er trotz aller Krisengeschichten den Gürtel nicht enger schnallen wolle. Einzig eine Rentnerin, Frau Wang, macht sich etwas Sorgen. Seit das Fernsehen so schlechte Nachrichten bringt, kaufe ich manchmal doch eher die billigeren Produkte, sagt Frau Wang. Im großen Ganzen aber ist zumindest die Pekinger Mittelschicht, die im Supermarkt beim Arbeiterstadion einkauft, bisher von der Krise noch nicht wirklich betroffen.
Urs Morf aus Peking, China. Wie bei allen Schauplätzen unserer Serie wollen wir auch hier in ein paar Monaten wissen, wie es dann zumal steht mit der Wirtschaftskrise. Und alle Beiträge unserer Serie Krise konkret gibt es auf einen Klick bei uns im Internet www.drs.ch. Das letzte Rendezvous des Monats, die Banken, ihre Verluste, ihr Geheimnis, ein deutliches Ja des Schweizer Volks, aber auch Didier, Carlo und Lara in Val d'Isère, der Februar 2009 im Zeitraffer in den Worten des Monats von Daniel Hubacher.
The fourth quarter ended the worst year in the history of our bank.
Das vierte Quartal sei das schlimmste in der Geschichte der Bank gewesen, verkündete der damals noch UBS-Konzernchef Marcel Rohne in den ersten Februartagen. Und von da an gab es keinen UBS-freien Tag mehr. Schwer verdaulich war für viele die erneute Boni-Diskussion.
Es ist ein Skandal für uns, dass so hohe Boni bezahlt werden für Verantwortliche einer Bank, die versagt haben,
sagte zum Beispiel der Grüne Ueli Leuenberger. Und als der Boni-Sturm sich etwas gelegt hatte, ging das Bankgeheimnis unter. Die Amerikaner bohrten so lange, bis es Löcher bekam. Jetzt nur keine Panik, meinte dazu CVP-Nationalrat Pirmin Bischoff.
Die wichtigste Maxime im Augenblick ist, ruhig Blut bewahren. Die Suppe wird nie so heiß ausgelöffelt, wie sie gekocht wird.
Und Ex-Botschafter Thomas Bohrer schlug vor,
die UBS-Spitze muss sich nochmal publikumswirksam bei den Amerikanern entschuldigen. Das kommt in Amerika sehr gut an, derartige Schritte.
Unterdessen verteidigt der Bundespräsident Merz das Bankgeheimnis noch tapfer.
Das Bankgeheimnis schützt den Steuerbetrug nicht.
Und deshalb wurden Daten von Steuerbetrügern eben an die Amerikaner ausgeliefert. Nur ausgeliefert gehörten eigentlich auch andere, meinte Swissmem-Chef Johann Schneider-Ammann.
Wer Betrug ermöglichte, wer Betrug tolerierte, wer um Betrug wusste, der hat die Verantwortung zu übernehmen, der gehört ersetzt oder gehört sogar bestraft.
Schluss jetzt mit der Selbstgeißelung. Es gab in diesem Monat auch Lob für das Land.
Das ist eine reife Leistung für mich, der Schweizer Bevölkerung,
meinte Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard nach dem Jahr zur Personenfreizügigkeit. Und auch EU-Vizepräsident Jacques Barrot sprach wohltuend von einem reifen Zeichen der Schweizer, einem Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Protektionismus.
Vive ce vote de maturité de sagesse. La crise aujourd'hui fait souffler quelques vents protectionnistes, quelques vents xénophobes. Et là, il y a une résistance du peuple suisse qui est tout à son honneur.
Das hat gut getan. Und auch unsere Skistars haben wenigstens für ein paar Tage die drohenden dunklen Wolken über unserem Land wegfegen können.
Val d'Isère 2009.
Thank you.
Ja, es ist einfach ein grossartiger Tag für mich. Spass beim Skifahren, das ist sicher sehr wichtig. Und manchmal habe ich das bis zur Ziellinie.
Medaille d'or, il champion du monde, Carlo Janka, Suisse, Switzerland!
Ja, wirklich, sensationelle Tage, wirklich alles passt. Es hat eigentlich immer schon ein bisschen gehabt, dass ich eher ein Wettkampftyp war. Das ist natürlich eine gute Eigenschaft, die man die hat. Und ja, probiere die auch in Zukunft zu zeigen.
A la deuxième place. Lara Gut, Swiss!
In zwei Rennen zwei Silber. Hätte ich lieber Gold als Silber gehabt, ich glaube. Ist so super.
Der Februar 09 in Worten und Tönen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.